Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Hallo und herzlich willkommen. In der kommenden Stunde sind in einem sonnigen Studio hier in Wetzlar für Sie dabei
Katja Völkel
und Horst Gretschi.
Gesellschaftsspiele sind in den kommenden gut 45 Minuten unser Thema.
Ja, und dabei werfen wir erst einmal einen Blick auf die eine Veranstaltung, die an diesem Dienstag stattgefunden hat. Da hat nämlich die Jury Spiel des Jahres die Spiele bekannt gegeben, die in diesem Jahr für den ältesten Preis für Gesellschaftsspiele nominiert sind.
Außerdem stellen wir Ihnen natürlich wieder einige neue ausgewählte Spiele vor. Das Spiel des Jahres ist die älteste Auszeichnung für Gesellschaftsspiele. Seit 1979 wird dieser Preis jedes Jahr durch eine Jury vergeben. Im Laufe der Jahrzehnte sind zum ursprünglichen Preis noch das Kinderspiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres dazugekommen. Immer im Mai werden die nominierten Spiele vorgestellt und dann werden im Juli die Gewinnerspiele bekannt gegeben. So war es auch an diesem Dienstag. Da wurde von der Spiel des Jahres Jury verraten, wer in die engere Auswahl für die begehrte Auszeichnung gekommen ist. Horst, welche Spiele sind denn nun alle dabei?
Naja, es gibt ja die drei Kategorien. Ich gehe sie mal der Reihe nach durch. Im Bereich Spiel des Jahres, das sind die Spiele, die mit dem roten Pöppel dieser roten Spielfigur ausgezeichnet werden, haben es Bomb Busters, Flip Seven und Krakel Orakel geschafft. Bomb Busters werden wir hier gleich auch noch ausführlich vorstellen, deshalb sage ich da jetzt mal nichts weiter dazu. Flip Seven ist ein sehr einfaches Kartenspiel, dessen Idee es ist, möglichst viele Punkte über Karten zu sammeln. Es gibt Zahlen auf den Karten und zwar von 0 bis 12. Jede Zahl gibt es so oft, wie ihre Zahl angibt. Also die Ausnahme ist die 0, die gibt es einmal, aber jetzt die 9, die gibt es eben 9-mal im Spiel. Eine Karte ist auch so viel wert, wie draufsteht. Also die 10 ist eben 10 Punkte wert. Eine Person gibt Karten aus und ich muss mich immer entscheiden, will ich noch eine weitere Karte haben. Ich drehe die dann halt so rum, wenn ich sie bekommen habe und muss dann sagen, ja, ich hätte gern noch eine. Und warum ist das so? Habe ich zweimal dieselbe Zahl, bekomme ich nämlich gar keine Punkte. Da bin ich raus. Es ist also ein Zockerspiel, es gibt noch ein paar Sonderkarten, aber vor allem gibt es ganz viele Emotionen am Tisch. Das ist Flip Seven. Ja, und Krakel Orakel ist dagegen eine ganz andere Geschichte. Es ist ein kooperatives Spiel, bei dem wir gemeinsam Begriffe zeichnen. Ich darf aber nur auf vorgegebenen Linien zeichnen. Also ich muss gar nicht wirklich richtig zeichnen können. Und wer es kann, nämlich richtig gut zeichnen, der wird durch die vorgegebenen Linien dann limitiert, da hat auch keinen Vorteil. Also jedenfalls müssen wir dann gegenseitig raten, was denn die anderen da so aufs Blatt gebracht haben. Das ist die Idee von Krakel Orakel.
Ja, und bei den Auszeichnungen gibt es dann ja außerdem auch noch das Kinderspiel des Jahres und das sind die Spiele mit dem blauen Pöppel.
Ja, und da haben es in diesem Jahr Cascadia Junior, die Mäusebande und Top die Torte geschafft. Cascadia Junior ist die Kindervariante des Spiels des Jahres 2022. Cascadia. Ja, hier geht es raus in die Natur. Die Idee ist gleich geblieben. Es wird eine Naturlandschaft zusammengepuzzelt und Tiere werden darin platziert. Jetzt aber das Ganze eben kindgerecht aufbereitet. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ja, und bei die Mäusebande sammeln Kinder ab 4 Jahren Milchzähne ein, und zwar die von Waldbewohnern. Die finden sich unter Kärtchen verdeckt und die müssen erst aufgedeckt werden. Es ist ein kooperatives Memory-Spiel, bei dem die Kinder nicht reden dürfen, sondern nur mit ihren Spielfiguren Hinweisen geben können. Also es gibt dann noch so eine Variante für ältere Kinder, aber ein wirklich sehr witziges Kinderspiel. Ja, und das Spiel Top die Torte, das werden wir später auch hier in der Sendung noch genauer besprechen. Deshalb auch dazu sage ich jetzt mal noch nichts.
Ja, und zuletzt wurden die drei nominierten Spiele für das Kennerspiel des Jahres vorgestellt. Das ist dann der graue Pöppel.
Ja, oder Anthrazit, je nachdem, wie man das so sehen will.
Ja, klingt besser.
Klingt besser. Also da streiten sich auch die Gelehrten. Jedenfalls in dieser Kategorie ist die Wahl der Jury, welche Spiele in die engere Auswahl kommen sollen, auf Endeavour, die Tiefsee, Far Away und Neuland gefallen. Von diesen drei Spielen haben wir hier in das Gespräch schon Neuland und Far Away vorgestellt. In Neuland sind wir Wikinger, die sich auf einem gemeinsamen Hauptspielplan ausbreiten und gleichzeitig ein persönliches Tableau mit Ressourcen belegen, die wir eben vom Hauptspielplan erhalten und dort einsammeln. Ja, und diese Ressourcen sollte ich möglichst geschickt zusammenpuzzeln, um dann eben möglichst viele Punkte zu erhalten. Bei Far Away ist der Kniff, dass wir Karten von links nach rechts ausspielen, sie dann aber von rechts nach links werten. Ich muss also beim Ausspielen der Karten schon bedenken, dass sie dann in umgekehrter Reihenfolge gewertet werden. Das erfordert doch einiges an Gehirnakrobatik, um es mal so zu sagen. Und in Endeavour, die Tiefsee, tauchen wir ab. Ja, sagt es eigentlich auch schon der Titel, mit einem U-Boot in die Tiefsee. Und zunächst haben wir nur ein Crewmitglied und nur ein U-Boot, aber wir erweitern nicht nur unsere Crew, sondern auch unsere Möglichkeiten. Ein sehr anspruchsvolles Spiel, das auch kooperativ gespielt werden kann. Ja, auf unserer Seite efplus.de haben wir zum Spiel des Jahres auch alles verlinkt. Da können Sie all diese Informationen auch nochmal finden und dann nachlesen. Ja, und einige der genannten Spiele werden wir übrigens in dieser Sendung noch näher vorstellen, habe ich ja gesagt, beziehungsweise haben wir schon näher vorgestellt. Und dazu gibt es dann auch jeweils Links zu meinem Spieleblog, wo ich die Spiele ausführlich auch besprochen habe.
Aber neben dem Spiel des Jahres gibt es in Deutschland noch einen zweiten wichtigen Preis für Gesellschaftsspiele. Und da hat jetzt im Mai die Abstimmung dafür begonnen. Horst, der Deutsche Spielepreis, zu dem sollten wir an der Stelle jetzt auch noch mal was sagen.
Ja, genau. Der ist im Gegensatz zum Spiel des Jahres kein Preis, den eine Jury vergibt, sondern der Deutsche Spielepreis ist ein Publikumspreis. An dem können sich alle beteiligen, die das gerne wollen, und zwar über die Webseite des Deutschen Spielepreises. Dort finde ich für die Kategorie Kinderspiel und Familienspiel Listen mit Spielen, die alle in diesem Jahr erschienen sind, beziehungsweise in den letzten 12 Monaten. Und von denen wähle ich dann Spiele aus, die ich kenne und gut finde, und schreibe die in meiner persönlichen Rangfolge auf. Das ist alles vorgegeben auf der Webseite, wie man das machen soll. Ja, und dann wird Ende Juli geschaut, welches Spiel hat denn nun die meisten Stimmen von all den Leuten bekommen, die eben gerne spielen. Übrigens sind beim Deutschen Spielepreis und beim Spiel des Jahres die Gewinner oft dieselben Spiele, ist aber nicht immer so.
Also, wenn Sie sich für den Deutschen Spielepreis interessieren und sich daran beteiligen wollen, einen Link auch dorthin finden Sie auf erfplus.de.
Ja, eben haben wir über die nominierten Spiele für das Spiel des Jahres 2025 gesprochen. Und ein Spiel, das es dieses Jahr unter diese drei letzten nominierten Spiele geschafft hat, ist Bomb Busters. Das Spiel stammt vom japanischen Autor Hisashi Hayashi und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Und wie es geht, das erklären wir jetzt.
Ja, Bomb Busters ist ein kooperatives Deduktionsspiel, bei dem es unsere Aufgabe ist, eine Bombe zu entschärfen. Auf der Spieleschachtel steht dann auch: Sie wollten das beste Team. Man hat euch geschickt. Das ist jetzt Ansichtssache, ob wir dann das beste Team ist. Das wird sich dann wahrscheinlich am Ende des Spiels zeigen. Also wir spielen alle gemeinsam gegen die Bombe sozusagen und müssen Schlussfolgerungen ziehen, wie die Bombe entschärft werden kann. Aber alle sehen immer nur einen Teil der ganzen Sachen. Deswegen dieses schlussfolgernde, deduzierende Element an diesem Spiel.
Genau. Wobei, das müssen wir noch ein bisschen erklären. Es klingt ja alles noch geheimnisvoll. Wie läuft dieses Spiel konkret ab?
Also Kernstück dieses Spiels sind gewissermaßen so kleine Pappstreifen. Das sind blaue Kabel oder sollen blaue Kabel sein. Und die haben auf einer Seite Zahlen. Die Zahlen gehen von 1 bis 12 und es gibt 4 Pappstreifen von jeder Zahl. Diese Streifen werden dann verdeckt gemischt und alle bekommen, wenn möglich, gleich viele von diesen Streifen. Die Streifen stelle ich bei mir auf so ein kleines Bänkchen, so aus Plastik, dass man das schön senkrecht sehen kann. Und zwar mit den aufsteigenden Zahlen und so, dass ich selbst die Zahl der Streifen gut sehen kann, alle anderen aber nicht. Und ich soll da auch nicht sehen, was die anderen auf ihren Zahlenbänkchen da stehen haben. Jetzt müssen wir dann versuchen, Paare von Zahlstreifen zu finden. Also wenn ich ein blaues Kabel mit einer 5 habe, muss ich jemanden von meinen Mitspielern finden, der auch eine 5 hat. Und dann muss ich auf das Kabel des Mitspielers deuten, ohne die Zahl zu sehen, und dann sagen, du hast da eine 5. Wenn das stimmt, können wir aufatmen. Dann legen beide ihre Zahlenstreifen offen vor sich und die nächste Person ist dran.
Und so mancher wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie soll denn das funktionieren? Ich meine, du siehst ja nicht beim anderen, wo welche Zahlen sind hinter seinen Streifen.
Ja, ich nutze mal eben meinen Röntgenblick sozusagen.
Genau. Wie geht das, ohne hinzuschauen, die richtigen Zahlen zu treffen?
Also tatsächlich durch Hinweise und logische Schlussfolgerungen. Eben diese sogenannte Deduktion. Zunächst wählen wir alle zu Beginn des Spiels einen Hinweis auf eine Zahl, die wir bei uns stehen haben, und legen diesen Hinweis möglichst so hin, dass alle sehen können, wo sich ein einzelner Zahlenstreifen bei uns jeweils befindet. Und so starten wir schon mal. Also wir fangen nicht komplett ohne irgendwelche Hinweise an. Sonst geht's wirklich nicht. Und dann gibt es auch spezielle Aktionskarten, mit denen alle im Spiel starten. Und manche, die wir im Laufe des Spiels auch freischalten können, die erhöhen dann natürlich unsere Gewinnchancen. Liegen wir aber zu oft falsch mit unserer Einschätzung, wo sich welcher Zahlenstreifen bei einer anderen Person befindet, dann macht's bumm und die Bombe geht hoch. Ja, das sind die Basisregeln. Zu denen kommen im Laufe des Spiels dann noch weitere hinzu. Dann gibt es zum Beispiel auch noch gelbe und rote Kabel, die wir besser nicht erwischen sollten, wenn wir auf solche Pappstreifenkabel deuten. Und wenn wir alle Paare von Kabeln gefunden haben, dann haben wir gewonnen. So einfach geht es jedenfalls von den Regeln her mit Bomb Busters.
Wobei es nicht wirklich Bumm macht, also nicht akustisch, sondern wir drehen
das
hier so.
Das ist richtig, ist vielleicht
weiter.
Auch noch, genau.
Das sollte man sagen, also wir haben ja so einen Anzeiger mit so, und das geht dann halt immer einen Schritt weiter, wenn man falsch liegt beim Tippen, wo bei einem anderen etwas ist. Ja, Bomb Busters ist ja jetzt nun auch nominiert zum Spiel des Jahres. Was sagen wir dazu?
Es ist ein wirklich gutes Spiel, und zwar sowohl für Familien als auch für Spielegruppen, für Menschen, die viel spielen oder eben auch wenig. Die Grundregeln sind einfach, die lassen sich in wenigen Minuten erklären. Und diese Grundregeln, die werden dann im Laufe des Spiels halt immer wieder leicht verändert, und zwar so, dass es anspruchsvoller wird, aber jetzt nicht kompliziert, sich das zu merken. Denn letztendlich ist es doch irgendwo noch das gleiche Grundprinzip. Und dazu kommt, dass Bomb Busters ein kooperatives Spiel ist. Das macht es sowieso immer leichter, wenn man Leute mit hineinnehmen will. Und von daher ist Bomb Busters eigentlich ideal für alle Konstellationen von Menschen, die zusammen ein Spiel spielen wollen. Allerdings fordert Bomb Busters, dass alle, die mitspielen, ja, mit diesen Schlussfolgerungen oder den sogenannten Deduktionsspielen auch was anfangen können. Wer da jetzt nicht gut drin ist im Kombinieren und Schlussfolgern oder der das einfach nicht mag und die Hinweise nicht gut deuten kann, der hat da vielleicht weniger Spaß dran. Aber wir dürfen uns natürlich auch gegenseitig unterstützen, wobei es jetzt nicht so gedacht ist, dass dann alle anderen für eine Person mitspielen und deren Züge übernehmen. Da muss man dann schon gucken, für wen das insgesamt passt. Also es passt für wirklich sehr, sehr viele. Das Material ist gut, die Aufmachung auch. Bomb Busters ist wirklich ein Highlight in diesem Spielejahr.
Ja, und nominiert zum Spiel des Jahres 2025. Bomb Busters ist bei Pegasus Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 5 mutige und kombinationsfreudige Menschen ab 10 Jahren gedacht. Eine Bombenentschärfung dauert so 20 bis 40 Minuten. Kommt drauf an, welches Level man spielt. Aber in der Regel will man dann ja nicht nur eine Bombe entschärfen. Das dauert dann auch schon mal ein bisschen länger. Der Preis fürs Spiel liegt bei 35 Euro. Ja, und wie immer gibt es natürlich eine ausführliche Besprechung dieses Spiels auf meinem Spielblog. Den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
Über das Spiel des Jahres haben wir ja eben schon gesprochen. Ein Spiel, das es im vergangenen Jahr unter die Top 3 beim Kennerspiel des Jahres geschafft hat, war die Gilde der fahrenden Händler. Beim Spiel von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, das bei Skellig Games erschienen ist, geht es um das Erkunden ferner Gebiete. Horst, wie läuft das denn genau ab?
Ja, wir alle haben je eine Landkarte vor uns, die für alle eine identische Region mit verschiedenen Ländern zeigt. Die Länder und Meere sind in so typische Sechseckfelder aufgeteilt. Es gibt 4 Geländearten, Wüste, Grasland, Berge und Gewässer. Zu sehen sind auch Städte und Felder, mit Münzen dann, Ruinen, besondere Türme. Wir alle haben Kundschafter in Form von so kleinen Holzwürfeln sowie Dörfer als Vorrat. Die haben wir bereitgelegt am Anfang des Spiels. Und dann gibt es 4 Karten. Eine Karte zeigt Gewässer, die zweite Wüsten, die dritte Grasland und die vierte Gebirgsfelder. Und dazu gibt es noch eine Joker-Karte. Da kann ich eine beliebige Geländeart wählen. Und mit der mit diesen 5 Karten spielen wir und gespielt wird über 4 Runden und dann kommt für jede Runde noch eine besondere Karte hinzu, sodass wir insgesamt erstmal am Anfang mit 6 Karten in dieses Spiel starten.
Ja, und diese Karten sind entscheidend für das Spiel. Warum?
Ja, die werden jetzt gemischt, diese 6 Karten, und dann wird die erste Karte aufgedeckt. Und nun platzieren wir alle gleichzeitig unsere Kundschafter. Und zwar auf entsprechende Felder der aufgedeckten Karte. Also diese Karte gilt für uns alle. Wurden also Graslandfelder aufgedeckt, dann müssen unsere Kundschafter auf Graslandfelder auf unsere Landkarten gelegt werden. Ich darf aber nicht beliebige Graslandfelder irgendwo auf meiner Landkarte auswählen, sondern ich setze meine Kundschafter immer ausgehend von der zentralen Stadt, die es auf jeder Landkarte gibt, oder aber von einem Dorf, von denen ich welche nach und nach ins Spiel bringen kann. Ein Kundschafter neben den nächsten kann ich auch setzen und das ist auch so die Grundidee. Ich breite mich so langsam über die Landkarte aus. Ich muss ein wenig darauf spekulieren, was als nächstes kommen könnte. Bei den Karten, die hier rumgedreht werden, welche Geländeart wird als nächstes vielleicht gezeigt? Und dann muss ich planen und mich eben entsprechend ausbreiten auf meiner Landkarte.
Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, warum mache ich das alles? Was ist genau mein Ziel bei dem Spiel?
Wie bei so vielen Spielen, möglichst viel Geld zu machen. Das bekomme ich über Felder, auf denen Münzen zu sehen sind. Außerdem erhalte ich Geld, wenn ich Dörfer ins Spiel bringe. Und zwar je später im Spiel, umso besser. Dann gibt es Türme, die ich entdecken kann. Die bringen mir Geld ein. Es gibt auch Schatzkisten in Ruinen. Auch da kann ich Geld entdecken. Ja, und wenn ich Städte miteinander verbinde, dann habe ich damit eine Handelsroute und auch das bringt Geld. Es gibt also eine ganze Menge Geld zu verdienen bei diesem Spiel. Woran ich aber denken muss, und jetzt kommt ein ganz spannender Kniff, wenn alle Karten aufgedeckt sind einer Runde, dann endet diese Runde auch und ich muss jetzt alle Kundschafter wieder von meiner Landkarte runternehmen. Ich starte also immer wieder im Grunde von vorne, aber ich sag mal, mehr oder weniger starte ich immer von vorne, denn ich kann auch von eben den neu gegründeten Dörfern in die nächste Runde starten und deshalb ist es wichtig, dass ich diese Dörfer auch gründe.
Was hältst du zu diesem Spiel, die Gilde der fahrenden Händler?
Die Regeln dieses Kennerspiels, das ist ja letztes Jahr nominiert gewesen für das Kennerspiel des Jahres, die sind für ein Kennerspiel wirklich überschaubar. Also ich decke diese Karte auf und dann setze ich meinen Kundschafter auf ein entsprechendes Landschaftsfeld bei mir. Das ist simpel, das ist schnell zu verstehen und dennoch hat das Spiel eine schöne taktische und auch strategische Tiefe. Und diese strategische Tiefe, die kommt unter anderem durch unterschiedliche Ziele, die immer am Anfang festgelegt werden. Da gibt es besondere Ziele, die es zu erreichen gilt, wenn es geht, vor den anderen. Die bringen natürlich auch Geld ein, ist ja klar. Und es gibt einfach auch viele Varianten dieses Spiels, das fand ich auch sehr spannend, durch verschiedene Landkarten. Wir haben nicht nur die eine, die wir uns alle teilen, sondern man kann dann rumdrehen, das ist eine andere Landkarte. Es gibt insgesamt 4 verschiedene und durch diese verschiedenen Ziele und Aufbau, das verändert alles ganz viel. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Jede Partie ist irgendwie anders. Das macht richtig Spaß. Und was ich auch schön finde, ist eben dieser Neustart nach jeder Runde. Dadurch werde ich ja gezwungen, Dörfer ins Spiel zu bringen. Ja, und das ist so ein Element, das wichtig ist, weil ich da bestimmte Felder besetzen muss. Und es passt für mich alles ganz hervorragend zusammen. Was ich aber nicht verstehe, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben, ist die Altersangabe des Verlags. Da steht drauf 14 Jahre. Es ist mir ein absolutes Rätsel, denn das Spiel, das kann man locker ab 10 Jahren spielen. Mhm. Haben wir auch schon gemacht. Das geht, ja, weil es eben nicht kompliziert ist. Es geht im Grunde um dieses taktische Vorausplanen, das Spekulieren, was kann denn als nächstes wohl bei diesen Karten aufgedeckt werden, wo kann ich da meine Kundschaft dahinsetzen. Aber da wir ja nur 6 Karten haben am Anfang und ich weiß, welche 5 Karten sind auf jeden Fall im Spiel, weiß ich ja, wenn ich runterzähle, okay, jetzt ist die Option, jetzt kommt noch Gras oder Gebirge, das kann ich ja absehen. Und das wird ja auch nicht viel nach hinten raus. Das Höchste, was wir haben, sind 9 Karten, die dann aufgedeckt werden. Also das ist alles überschaubar. Das gefällt mir absolut. Und was ich auch cool finde, ist, wir sind alle immer gleichzeitig dran. Da geht's, ich muss nicht warten. Ja, vielleicht ein bisschen, wenn sich jemand länger überlegt, wo er jetzt seinen Kundschafter hinsetzt. Aber alle agieren gleichzeitig. Das finde ich sehr schön. Und dadurch ist das Spiel auch relativ kurz. Also es ist für ein Kennerspiel relativ kurz gehalten. Und es ist eben auch nicht kompliziert. Und das finde ich sehr, sehr nett. Wirklich eine absolute Empfehlung. Einziger Kritikpunkt vielleicht auch noch, aber das ist eher für Leute mit so wurschtigen Fingern, wie ich sie habe. Wenn man diese Klötzchen wieder runternimmt, die Kundschafter, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles verwirbelt. Aber nee, es ist wirklich, und es ist zu Recht, mit auf die Liste gekommen letztes Jahr für die nominierten Spiele zum Kennerspiel des Jahres.
Das Spiel Die Gilde der fahrenden Händler ist im Verlag Skellig Games erschienen. Es ist für bis zu 4 Personen ab 10 Jahren geeignet. Ich kann es also auch alleine spielen. Eine Partie dauert rund eine Dreiviertelstunde. Das Spiel kostet um die 40 Euro.
So, und jetzt kommen wir von der Gilde der fahrenden Händler, die ja irgendwie auch im Mittelalter spielt, in ein ganz anderes Jahrhundert. Es geht ins späte 19. Jahrhundert, genauer gesagt ins Jahr 1897. Ja, und da gehen wir auf Beutezug. So heißt das Spiel, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Katja, was machen wir denn in Beutezug?
Ja, wir versuchen innerhalb von 7 Runden möglichst viele Punkte zu holen. Punkte gibt es auf Karten. Da gibt es alles im Bereich von einem Punkt bis zu 14 Punkten auf den Karten zu finden. Verteilt sind diese Punkte in 5 Kartenstapel. Die sind auf der Rückseite mit 0, 2, 3, 4 und 5 markiert. Wir mischen jeden Stapel für sich und legen sie verdeckt bereit. Vom Stapel mit der Zahl 2 decken wir die obersten 3 Karten auf und legen sie in einer Reihe aus. Dann wählen alle je eine Charakterkarte für sich und den dazugehörigen Chip und legen beides vor sich ab. Anschließend wird zufällig noch eine Reihenfolge festgelegt. Ja, und dann kann es losgehen.
Ja, ist natürlich die Frage, womit geht's denn jetzt eigentlich tatsächlich los? Also, wie funktioniert dieser Beutezug?
Jede Karte hat einen Wert, aber jede Karte erfordert auch einen gewissen Aufwand, um diese Karte zu bekommen. Das sind dann Würfelergebnisse, die ich erzielen muss. Je wertvoller eine Karte, umso mehr Würfel muss ich verwenden und umso höhere Ergebnisse muss ich mit diesen einzelnen Würfeln erreichen. Zusätzlich zu ihrem Wert haben sehr viele Karten auch noch einen Effekt, den ich nutzen kann, um dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. So kann ich zum Beispiel mit Hilfe von Karten alle Würfel nochmal würfeln oder einzelne Würfel oder ich bekomme einen Bonus auf einzelne Farben. Je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr und umso wertvollere Karten werden aufgedeckt. Wir erhalten übrigens immer eine Karte, denn wenn wir das benötigte Würfelergebnis nicht erreichen, dann gibt es immerhin noch eine Trostkarte sozusagen.
Ja, die Trostkarte ist leider dann nicht so ganz so wertvoll, aber immerhin, wir gehen nie leer aus. Aber vielleicht kannst du auch nochmal ein Beispiel geben, wie das jetzt konkret abläuft mit diesen Einsätzen und wer denn was kriegt.
Ja, also zu Beginn jeder Runde legen alle entsprechend der Reihenfolge, die die Reihenfolge Chips vorgeben, ihren Charakterchip auf eine Karte, die sie gerne erbeuten wollen. Es können auch mehrere Leute dieselbe Karte für sich beanspruchen. Und dann wird in umgekehrter Reihenfolge gewürfelt. Wer zuletzt seinen Charakterchip auf eine Karte gelegt hat, kommt zuerst dran. Ist diese Person erfolgreich, dann werden alle anderen Charakterchips eine Reihe tiefer geschoben. Und dann geht es um diese Karte. Am Ende jeder Runde wird geschaut, wer die meisten Punkte hat und entsprechend ändert sich die Reihenfolge. So läuft Beutezug. Am Ende der 7. Runde wird dann geschaut, wer die meisten Punkte hat.
Ja, so einfach ist es. 7 Runden spielen und gucken, wer die meisten Punkte hat. Und gewürfelt wird auch noch. Ein recht einfaches Spiel letztlich. Deine Meinung dazu?
Es ist ein taktisches Würfelspiel, das im Handumdrehen erklärt ist und das tatsächlich auch wirklich nur diese 20 Minuten dauert, die auf der Spieleschachtel stehen. Es ist sehr unterhaltsam und spannend, weil eben Würfel im Spiel sind. Wahrscheinlichkeit hin oder her. Am Ende muss man beim Würfeln einfach natürlich auch ein bisschen Glück haben. Aber durch diese geschickte Wahl an Beutekarten kann ich eben meine Chancen erhöhen und abgerechnet wird dann auch erst am Schluss. Denn interessant wird es dadurch, dass die Person mit den wenigsten Punkten noch zusätzliche Chancen erhält, erfolgreich zu sein. Da kann es dann auch in der letzten Runde nochmal einen gewissen Wechsel geben. Beutezug ist ein einfaches und dennoch sehr kurzweiliges Würfelspiel für die gesamte Familie, aber auch für Leute geeignet, die jetzt nicht so oft spielen.
Tja, Beutezug ist bei Amigo Spiele erschienen, ist für 2 bis 5 Personen ab 8 Jahren gedacht. So ein Beutezug dauert, wie gesagt, eben nur so knapp 20 Minuten und ist ab 13 Euro auch schon zu haben.
Sie hören das Gespräch auf ERF Plus heute wieder mit der Vorstellung einiger neuer Gesellschaftsspiele. Ich sehe was, was du nicht siehst, ist ein beliebtes Spiel für lange Autofahrten mit Kindern. Auf das Level eines kooperativen Familienspiels hat das Autor Lukas Bleuel in Point of View Lost Places gehoben. Wie genau er das macht, das erklärt jetzt Horst.
Ja, wir sind Teil einer Expedition auf eine einsame Insel, wobei ganz so einsam dann auch wieder nicht, denn vor uns war schon eine andere Expedition dort und hat ihre Spuren hinterlassen. Wir wollen jetzt gemeinsam herausfinden, was eigentlich mit dieser Expedition passiert ist. Dazu erkunden wir zusammen die Insel, auf der wir gelandet sind, und das machen wir von 4 Seiten aus, von Norden und Süden, von Osten und Westen aus, genau 4 Blickwinkeln. Und deshalb muss man dieses Spiel auch mit 4 Leuten auf jeden Fall spielen. Jeder von uns sieht nämlich nur seine Sicht auf die Insel von seiner Seite aus. Und diese Sicht auf die Insel, die ist eben verschieden, je nachdem, aus welcher Himmelsrichtung wir draufschauen. Dazu hat jeder einen Sichtschirm vor sich. Wir sehen dann eben bei den anderen nur so die Rückseite. Da ist nicht viel zu sehen. Aber von der Vorderseite haben wir so unsere eben ganz persönliche Sicht auf die Insel, die eben sonst niemand sehen kann.
Okay, jeder sitzt also vor seinem eigenen Sichtschirm. Wie läuft das dann weiter ab, dieses Spiel?
Genau, wie funktioniert's? Ja, also jeder schaut eben auf seinen Sichtschirm vor sich und dann gibt's einen Stapel mit Karten, auf denen stehen Fragen zu der Insel, die wir da sehen. Und dann werden eben Fragen dazu gestellt, was wir auf der Insel denn genau sehen. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, das wäre ja gespoilert, aber ich gebe mal ein ausgedachtes Beispiel, kommt nicht wirklich vor. Eine Frage könnte zum Beispiel lauten, wie viele Möwen sind denn auf dieser Insel jetzt zu sehen? Und jetzt zählen alle, wie viele Möwen sehen wir denn? Also man muss da ziemlich genau hingucken. Wir sehen Dinge, die nah sind, Dinge, die weit sind. Manchmal, gerade ich bräuchte eigentlich eine Gleitsichtbrille. Ich muss dann die Brille mal ein bisschen lupfen, um zu gucken, ist das jetzt eine Möwe oder nicht? Du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann zählen wir die. Aber, jetzt heißt es auch aufgepasst, kann es sein, dass wir ein und dieselbe Möwe von 2 Seiten aus sehen. Oder andere sehen die eben gar nicht. Also man muss gucken, siehst du am Kirchturm auch eine Möwe? Ja, also und dann muss man sich über Himmelsrichtungen unterhalten, in welche Richtung fliegt die? Also ganz viel kommt darauf an, dass wir miteinander reden. Um abzugleichen, haben wir Dubletten, haben wir eine Möwe zweimal gezählt, ja? Also, wir müssen unsere Sicht auf diese Insel anschauen, sehr aufmerksam, und dann gut und klar miteinander kommunizieren. Und wenn unsere Antwort dann stimmt, wenn wir uns geeinigt haben auf eine Antwort, dann drehen wir eben die Fragekarte rum, dann gibt es die Antwort und wir sehen, liegen wir richtig, liegen wir falsch. Liegen wir richtig, bekommen wir Punkte dafür, und je mehr Punkte wir durch Fragen dann eben holen, umso besser. Ist ja auch kooperativ, wir spielen halt gegen dieses Spiel, gegen die Insel.
Was ist denn deine Meinung zu Point of View, Lost Places?
Ich finde, das ist eine sehr innovative Idee, wie hier gespielt wird. Ein sehr innovatives, kooperatives Spiel, das so eine Mischung ist von Rätselspiel mit ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, die Idee ist echt klasse und es funktioniert wirklich gut, wenn man es mit den richtigen Leuten spielt. Leute, die nicht gut und genau beobachten können oder schlecht kommunizieren, gibt es ja auch, die ziehen eben die gesamte Gruppe dadurch runter, weil man einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Wenn man sagt, hier, aber das sind doch drei Möwen, die muss die doch sehen. Nein, ich sehe da nichts. Und dann stellt man fest, ach doch, jetzt sehe ich sie auch. Und das macht dann irgendwie auch keinen Spaß. Wir hatten so eine Situation in der Spielegruppe, wo wir dann einfach relativ schnell abgebrochen haben, weil wir merken, es funktioniert so nicht. Was das genaue Beobachten bei dem Spiel angeht, es sind gute Lichtverhältnisse nötig, das muss man echt sagen. Also, weil natürlich der Sichtschirm auch Schatten wirft, ja, das muss man sehen, da muss man es gut ausleuchten. Es gibt nämlich auch schon Details, die man beobachten muss. Ist das jetzt sowas oder nicht? Ist das bloß Dreck oder eine Leiche? Du verstehst, was ich meine, ja? Das sind Dinge, die wichtig sind, sonst funktioniert es nicht. Der Zeichenstil ist auch nicht ganz so scharf. Vielleicht ist das ja auch Absicht, kann auch sein. Wie gesagt, idealerweise sollten es auf jeden Fall vier Leute sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und sie sollten
also
dann,
zu zweit ist oder zu dritt ist schwierig.
Das geht gar nicht, weil dir einfach eine Sicht auf die Insel fehlt. Es geht tatsächlich nur mit vier Leuten, das muss man so sagen. Und die Leute sollten dann auch an mehreren Abenden Zeit haben, um alle Kapitel durchzuspielen. Wir haben nämlich hier vier Kapitel drin. Mhm. Und das dauert schon. Also ein Kapitel ist so ein kompletter Abend. Und
doch,
man soll sich Dinge auch merken können, die man dann weiter mitnimmt in das nächste Kapitel. Und das macht es dann schwierig, wenn ich dazwischen dann 2-3 Monate habe, dann erinnere ich mich nicht mehr. Und dann muss ich alles von neuem beginnen. Ich muss sagen, uns hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Fragen, die Rätsel zu lösen, miteinander zu diskutieren, was wir so sehen, was da vielleicht passiert sein könnte. Also man muss auch so in die Geschichte reinfinden, was könnten da passiert sein. Ich sag mal so, Point of View ist ein echter Tipp für kommunikative Spielegruppen, die gerne gemeinsam Rätsel auf ungewöhnliche Art lösen. Wie gesagt, am besten eine feste Spielegruppe, das hilft.
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Mhm. Diese Sichtschirme, ist das immer genau der gleiche Sichtschirm über die kompletten Kapitel oder ändert sich die Ansicht da?
Wenn ich jetzt zum Beispiel von Westen drauf gucke,
dann bleibst du im Westen,
bleib ich im
auf
Westen
die gleiche Insel.
Und gucke immer auf die gleiche Insel. Es gibt inzwischen schon eine Fortsetzung. Also
von einer anderen Insel wahrscheinlich.
In dem Fall von einem Vergnügungspark, der nicht mehr benutzt, sehr beliebtes Setting, Vergnügungspark, der nicht mehr benutzt wird. Ich will nicht zu viel verraten.
Das Spiel Point of View Lost Places ist bei Haber erschienen. Es ist für 2 bis 8 Personen ab 10 Jahren gedacht, wobei 4 Personen die beste Besetzung ist. Ein Kapitel dauert etwa 1 Stunde. Der Preis liegt bei 25 Euro.
Und damit kommen wir nun auch zu einem Kinderspiel, das wir Ihnen hier bei Das Gespräch auf EF Plus vorstellen. Es ist eins der 3 Spiele, die dieses Jahr für das Kinderspiel des Jahres nominiert wurden. Es heißt Top die Torte. Klingt ein wenig wie das große Promi-Backen. Katja erklärt, worum es tatsächlich geht.
Top die Torte ist ein Kinderspiel, bei dem es darum geht, eine Torte mit 7 Schichten aus bunten Tortenböden zu stapeln. Also es hat schon tatsächlich was mit Kuchen und Backen zu tun, in der Tat. Und zwar läuft das so, jedes Kind bekommt zunächst eine Tortenbasis und 7 verdeckte Tortenböden in Form von Pappstreifen. Und durch die Basis und die Tortenböden gehen so senkrecht 5 verschiedene Farben. Die Anordnung der Farben und ihre Dicke auf den Tortenböden ist von Tortenboden zu Tortenboden völlig unterschiedlich. Und jetzt ist es meine Aufgabe als Spieler, diese Tortenböden so übereinander anzulegen, dass die Farben möglichst passend zueinander liegen.
Farbstreifen passend legen, das kann ja im Grunde nicht so schwer sein, würde man denken.
Würde man denken, leider habe ich aber nicht alle 7 Farbstreifen zur Auswahl, sondern immer nur 2. Einen davon wähle ich nach Augenmaß und ich darf ihn auch drehen, aber nicht probeweise anlegen. Und wenn ich den jetzt angelegt habe, bleibt der Farbstreifen liegen. Ich prüfe, ob ich Farben in die nächste Schicht meiner Torte dann fortsetzen konnte und ob auf den Farben Zuckerstücke zu sehen sind. Wenn das der Fall ist, bekomme ich entsprechend viele Zuckerstücke und sammle sie auf meinem persönlichen Tableau. Den Farbstreifen, den ich nicht gewählt habe, gebe ich dann an die nächste Person weiter. Und nun decken dann alle einen weiteren Farbstreifen auf. Wieder stehen 2 zur Auswahl und ich entscheide mich für einen und lege ihn an. Nach 7 Farbstreifen oder Tortenschichten könnte man auch sagen, ist Schluss und es gibt eine Endwertung.
Wer aufgepasst hat, sollte sich jetzt die Frage stellen, was mache ich denn mit den Zuckerstücken, die ich gesammelt habe? Ich bekomme ja welche im Spiel und wie gewinne ich jetzt eigentlich hier bei Top die Torte?
Also die Zuckerstückchen sind tatsächlich nicht zum Essen, denn die sind wichtig für die Punktewertung, sollte man also nicht tun. Und sobald ich Zuckerstücke bekomme, verteile ich diese auf 3 Flaschen, wobei niemals 2 Zuckerstücke einer Farbe in einer Flasche liegen dürfen. Überschüssige Zuckerstücke gehen in eine spezielle Flasche und die kann ich dann tauschen, als 3:1 Tauschmarkt sozusagen. Habe ich in den anderen Flaschen genug, 3, 4 oder 5 verschiedene Zuckerstücke gesammelt, dann gebe ich diese ab und bekomme dafür Bronze-, Silber- oder Goldmünzen. Und auf der Rückseite der Münzen verbergen sich dann Siegpunkte. Diese können allerdings auch sehr unterschiedlich ausfallen. Und so kann ich mit einer guten Bronzemünze so viele Punkte bekommen wie jemand mit einer schlechten Goldmünze. Die Punkte werden dann am Ende des Spiels gezählt und wer die meisten hat, gewinnt.
So einfach. Wer die meisten hat, gewinnt. Und jetzt kommt noch die Kirsche auf die Sahne. Deine Meinung zu Top die Torte.
Bunte Torten, bunte Zuckerstücke, bunte Streifen. Alles herrlich bunt und süß sozusagen bei Top die Torte. Es macht Spaß, die Schichten aneinander zu legen und die eigene Torte in die Höhe wachsen zu sehen. Ob ich damit jetzt viele Zuckerstücke und damit viele Punkte machen kann, das ist eben schon eine Frage des Zufalls. Wenn die Farben auf meinen Streifen nämlich nicht übereinander passen wollen, dann hilft auch kein Drehen und Wenden. Ich ziehe schlicht den Kürzeren. Dazu kommt noch die zufällige Punktevergabe durch die Münzen. Tatsächlich habe ich mit aufwendig errungenen Goldmünzen genauso viele oder besser wenige Punkte gemacht wie andere mit ihren Bronzemünzen. Das ist für meinen Geschmack etwas zu viel Zufall und dennoch, die Regeln von Top die Torte sind leicht zu verstehen. Das farbige Material ist für Kinder ansprechend gestaltet und die können durchaus mit dem Zufall ganz gut umgehen. Spaß macht das Spiel trotzdem, weil es unterhaltsam ist und auch Kinder mit ihren Eltern spielen können und nicht im Nachteil sind.
So ist es. Wirklich sieht toll aus, wenn die Torten dann so nach und nach auf dem Tisch entstehen. Und Kinder haben da einen Riesenspaß mit. Top die Torte stammt vom Autor Wolfgang Warsch, ist bei Schmidt Spiele erschienen, ist für 2 bis 4 Kinder ab 6 Jahren gedacht. Das bunte Tortenschichten dauert knapp so 20 Minuten und kostet rund 25 Euro.
Gibt's jetzt Kuchen?
Leider nein.
Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das wir Ihnen heute vorstellen. Es führt uns ins Mittelalter oder zumindest in ein Zeitalter, als die Menschen noch nicht mit Autos und Flugzeugen unterwegs waren. Wenn ich heute irgendwo hin will, dann verwende ich das Navi in meinem Auto oder dem Smartphone. Wenn man früher gereist ist, dann brauchte man eine Landkarte oder man hat sich einfach gut ausgekannt. Aber eine Landkarte bringt ja nur etwas, wenn man weiß, wie rum man die halten muss. Also musste man auch einen Kompass dazu haben. Sie wissen schon, dieses Gerät mit den Himmelsrichtungen drauf und mit dieser magnetischen Nadel, die immer nach Norden zeigt. Um Himmelsrichtungen und einen Kompass geht es auch in dem Spiel, Horst, das du uns jetzt vorstellst. Es heißt Treos.
Mhm. Bei Treos ist es das Ziel, möglichst schnell 20 Goldstücke zu sammeln. Wer das als erstes erreicht, gewinnt. So,
ach so.
Simpel. Ja,
gut.
So einfach ins Gehen, fertig. Nein, aber jetzt kommt die Krux. Die Goldstücke bekomme ich aber nur, wenn ich durch das Land reise, das wir da vor uns sehen, und ich Aufträge erfülle. Um voranzukommen auf unseren Wegen, legen wir Karten auf unsere persönliche Charakterleiste. Dabei ist es wichtig, dass wir die Himmelsrichtungen beachten, in die unsere Karten dann zeigen. Die haben alle so eine Rosette obendrauf und die zeigen in bestimmte Himmelsrichtungen immer nur. Und denn nur dorthin können wir dann auch unsere Spielfigur bewegen. Gespielt wird Treos über mehrere Tage, keine Angst. So werden hier die Runden genannt. Wir sitzen da nicht wochenlang rum.
Das ist schon mal gut. Und der grobe Spielüberblick, den du uns jetzt gegeben hast, geh mal ein bisschen konkreter ins Detail.
Ja klar, also wir alle haben ein fast identisches Set aus zunächst 12 Karten, mit denen wir unsere Figuren bewegen können. Die Karten haben alle eine Zahl und geben Himmelsrichtungen vor, wie gesagt, in die wir uns bewegen können oder eine bestimmte Art von Weg, die wir nutzen können. Dazu auch, wie viele Schritte wir mit dieser Karte dann tatsächlich gehen können. Ich mische meine Karten und ziehe 5 davon. Und dann entscheide ich mich für eine Karte, mit der ich den Tag starte. Diese Karte legt am Ende unsere Zugreihenfolge fest. Dann gibt es 3 weitere Karten, die wir tatsächlich dann verwenden, um unsere Spielfigur zu bewegen. Ja, und die 5. Karte, die legen wir auf den Ablagestapel oder zurück auf unseren Ziehstapel, je nachdem, was wir für klug halten. Und das machen wir alle gleichzeitig. Und wir legen alle Karten zunächst verdeckt auf unsere Charakterleiste. Und dann wird die erste Karte aufgedeckt, die die Zugreihenfolge festlegt. Dann geht es nacheinander weiter. Wer am Zug ist, deckt die erste Bewegungskarte auf, bewegt die eigene Figur, dann die zweite, dann die dritte. Außerdem bewege ich immer auch noch einen Wegelagerer, der anderen Leuten ja den Weg versperren soll.
Und wie kann ich dann genau meine Figur bewegen?
Ja, also die Karten geben ja vor, in welche Himmelsrichtung ich von meiner jetzigen Position aus weitergehen kann oder eben welche Art Weg ich nutzen kann, und es gibt eben auch eine Schrittlänge vor. Und dabei ist für mich Norden eben die gegenüberliegende Seite des Spielplans. Also wenn du jetzt mir gegenüber sitzt, ist dein Norden meine Seite. So ein bisschen muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber ich gucke ja immer von meiner Seite, daran orientiere ich mich, komme ich an bestimmte Orte, dann erhalte ich dort Gold, wenn ich die erste Person bin, die das schafft. Und noch andere Vorteile bekomme ich auch, wenn ich denn die erste Person bin, beziehungsweise manchmal bekommt man auch noch was, wenn man später hinkommt. Zum Beispiel bekomme ich dann bessere Wegekarten, um mich eben weiter bewegen zu können. Komme ich in eine Stadt, kann ich dort Aufträge abschließen und neue bekommen, und auch das bringt mir Gold ein. Entscheidend ist eben, meine Bewegung möglichst gut zu planen und dafür die passenden Karten zu haben.
Ja, und was ist jetzt deine Meinung zu Treos?
Ja, das Spiel macht schon mal optisch was her. Wir haben eine schöne, große Landkarte vor uns. Material ist hochwertig. Was mir besonders gefällt, ist der flexible Aufbau des Spielplans. Auch, dass die Charaktere unterschiedliche Fähigkeiten haben, finde ich sehr, sehr schön. Die Aufträge führen uns kreuz und quer über den Spielplan. Da muss ich den Weg eben gut planen. Ich muss auch die Wegelagerer im Blick haben, die mir die anderen ja in die Quere schicken wollen. Die können mir nämlich schon ganz ordentlich die Tour vermasseln. Bei Trios kommt es auf meine taktischen Entscheidungen an, welche Wege ich nehmen will und was meine Karten so eigentlich auch hergeben. Vorausplanung ist bei diesem Spiel wirklich das A und O. Auch die individuellen Charaktereigenschaften gilt es zu nutzen. Die sind nämlich sehr verschieden, je nachdem, welchen Charakter ich bekommen habe am Anfang oder gewählt habe. Also insgesamt ist Trios ein nettes, unaufgeregtes Familienspiel, das leicht zu erlernen ist und nicht allzu lange dauert.
Das Spiel Trios ist bei Lookout Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren gedacht. Die Reise durch das Land dauert gut 45 Minuten und kostet rund 40 Euro. Mehr zu diesem und anderen Spielen erfahren Sie auf dem Spieleblog von Horst Kretschi.
Das war's für heute mit neuen Gesellschaftsspielen, die wir hier bei ERF Plus das Gespräch vorgestellt haben. Wir melden uns dann im Sommer, genauer gesagt im Juli wieder, wenn die Gewinner bei der Auszeichnung Spiel des Jahres dann feststehen. Und ob es dann wieder sonnig ist, werden wir mal sehen.
Wäre schön, wenn Sie dann wieder mit dabei wären. Übrigens nochmal der Hinweis, alle Rezensionen von den heute vorgestellten Spielen finden Sie auch auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Den Link sage ich Ihnen nochmal, der steht unter erfplus.de. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gottes Segen, Katja Völkel
und Horst Kretschi.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.